Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Kommissionspräsidentin will die Weichen neu stellen. Heute Vormittag hat Ursula von der Leyen in Brüssel ihre mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Ein Schwerpunkt dabei, der Klimaschutz. Hohe Ansprüche und eher bescheidene Ziele, das ist bisher der Widerspruch. Und die EU-Kommission hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Ziele zu erhöhen, damit sie besser zum Pariser Klimaabkommen passen, das ja die Erderwärmung zumindest deutlich unter 2 Grad halten soll. Gleich erfahren Sie, was von der Leyen zum Klima gesagt hat. Dann geht es darum, ob in der Corona-Pandemie Heizpilze trotz ihrer Klimaschädlichkeit erlaubt werden sollen. Wir ziehen Bilanz der Biodiversitätsziele der Welt und wir informieren über eine Möglichkeit, eigene Äpfel ohne eigenen Baum zu ernten. Zum Schluss, wie gewohnt, der Verbrauchertipp. Darin geht es um Ansprüche von Nahverkehrskunden bei Verspätungen.
We have it all. Now it's our responsibility to implement it. And to make it happen.
Wir haben es jetzt alles. Jetzt ist es unsere Verantwortung, es umzusetzen und dafür zu sorgen, dass es passiert. So Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute Vormittag in Brüssel in ihrer auf Englisch gehaltenen Rede vor dem EU-Parlament. Im März hatte sie bereits ein Klimaschutzgesetz vorgestellt mit hohem Anspruch. Bis zum Jahr 2050 soll Europa der erste treibhausgasneutrale Kontinent werden. Das bisherige Klimaziel wird diesem Anspruch allerdings nicht gerecht. Gerade einmal 40% weniger Treibhausgase als 1990 bis zum Jahr 2030. Das würde gewaltige Anstrengungen in die Zeit danach verlagern. Ihren Vorschlag für ein neues und höheres Ziel hat sie also jetzt genannt. Paul Vorreiter in Brüssel, was schlägt sie denn vor?
Ursula von der Leyen hat, wie erwartet, 55%, sogar wörtlich mindestens 55% als neue Zielmarke ausgegeben für das Jahr 2030. Das stand ja davor in den letzten Monaten im Raum. Sie hatte eben diesen Korridor von 50 bis 55 in Aussicht gestellt und das abhängig davon gemacht, wie sich eine Folgenabschätzung der EU-Kommission, wie die ausfallen wird, was quasi Industrie, Wirtschaft und allen anderen Sektoren abzuverlangen ist. Und sie betonte eben heute auch in ihrer Rede, die Behörde habe sich ganz genau angesehen, was alle Sektoren mehr leisten können. Und das Ergebnis sei eben, es wäre möglich, diese 55%, mindestens 55% zu schaffen. Und die nächsten Schritte sollen jetzt so aussehen, dass sämtliche EU-Klima- und Energiegesetzgebung, die soll jetzt auf den Prüfstand gestellt werden. Und ab Sommer kommenden Jahres soll dann eben nachjustiert werden, wo es notwendig ist. Und das Ziel bei der ganzen Geschichte ist auch, eine Vorreiterrolle weltweit zu spielen, damit auch den Druck auf andere globale Player wie zum Beispiel China zu erhöhen. Aber es soll nicht nur darum gehen, einfach mehr einzusparen, das ist quasi der eine Teil. Von der Leyen verdeutlichte auch, dass es auch um Effizienz geht, Kreislaufwirtschaft. Sie hat die Wasserstoffstrategie der Kommission in Erinnerung gerufen und natürlich auch von Investitionen gesprochen, also die Sanierung von Gebäuden. Die würden ja zum Beispiel 40% der Emissionen ausmachen, die Gebäude. Deswegen müsste da mehr Geld in die Hand genommen werden. Und vielleicht, um 2 Zahlen zu nennen, gut 1/3 der Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die sollen direkt in grüne Ziele fließen. Und 1/3 des Geldes aus diesem Fonds soll über grüne Anleihen finanziert werden. Und so soll man eben diesen ambitionierteren Klimaziel näher kommen.
-55%, das hört sich viel an, aber Umweltpolitiker in der Europäischen Union haben ja in der vergangenen Woche 60% Reduktion gefordert, also noch ein Stückchen mehr. Wird es also eventuell einen noch etwas größeren Sprung geben?
Naja, man muss sagen, der Umweltausschuss des Europaparlaments hat in der Tat tatsächlich 60% als Marke gesetzt. Wenn das Plenum jetzt allerdings im Oktober darüber entscheiden wird, sitzen da nicht nur Umweltpolitiker. Und es wird jetzt vermutlich eher darum gehen, diese 55% zu halten, ist mein Eindruck. Es ist zwar richtig, dass aus klimawissenschaftlicher Sicht gesagt wurde, dass sogar 65% notwendig wären, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Allerdings wird es jetzt wahrscheinlich eher vom Fokus her darum gehen, zu gucken, diese 55%, die jetzt von der Leyen ausgemalt wurden, wie setzen die sich zusammen? Das heißt, Also wie wurde diese Rechnung aufgestellt? Zunächst einmal wird ja davon ausgegangen, dass ja schon jetzt bei dem Klimaziel 2030, also 40%, dass dieses voraussichtlich weit übertroffen wird. Also wenn man gar nichts machen würde, würde man nach bisherigen Berechnungen wohl auf rund 48% kommen. Das heißt, von da ist der Sprung auch zu den 55 nicht mehr ganz so groß. Und jetzt ist auch ein Leak in den letzten Tagen aufgetaucht, eben zu diesem Klimagesetz. Und in dem heißt es, dass es um Nettoemissionen geht bei diesen 55%. Das heißt also, der Summe würden wieder CO2-Emissionen abgezogen werden, weil eingerechnet wird, dass zum Beispiel CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden kann, indem man Flächen wieder aufforstet. Das war allerdings in der Rechnung für das bisherige Ziel 2030 nicht drin. Das heißt also, hier liegt so ein bisschen auch der Vorwurf im Raum, dass die Zahlen schön gerechnet wurden am Ende. Der deutsche Naturschutzring, der hat sich vor wenigen Minuten geäußert. Präsident Niebert sagte, erst morgen würde man mehr Klarheit haben, ob da tatsächlich Taschenspielertricks angewandt wurden, weil dann will ja die Kommission auch weitere Details zu diesem Klimagesetz nennen.
Entscheidend ist ja schließlich, was umgesetzt wird. Wie steht es denn darum?
Also in der Tat, bei dem Klimagesetz steht man noch sehr am Anfang. Die Mitgliedsländer haben dazu noch keine Linie. Das wird dann Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft sein, in den nächsten Monaten diese Linie festzustecken. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass gerade die osteuropäischen Länder Bauchschmerzen haben werden mit den erhöhten Zielen. Nicht nur mit der Erhöhung 55%, sondern eben auch mit den dazugehörigen Gesetzgebungsteilen, die dann eben angepasst werden müssten. Es ist ja auch angepeilt, dass zum Beispiel die CO2-Grenze Werte bei Neuwagen wieder nach oben korrigiert werden sollen, von 37,5 auf 50% als Reduktionsziel verglichen mit 2021 bis 2030. Also da kann man auf jeden Fall noch mit viel Widerstand rechnen. Das EU-Parlament hat dabei natürlich auch noch ein Wort mitzureden und hat sich in dieser Woche schon zu zwei wichtigen Vorhaben zu diesem Klimaziel auch bereits positioniert. Zum einen geht es darum, dass Schiffsunternehmen ab 2022 erstmals auch in den Emissionshandel aufgenommen werden sollen. Da ist heute die finale Abstimmung dazu und eine weitere Abstimmung in dieser Woche, die betrifft den Übergangsfonds für die Regionen, die besonders stark von Kohle abhängig sind. Da hat das Parlament nun die Kriterien festgezurrt. Geld soll es nur dann geben, wenn die Mitgliedstaaten tatsächlich sich nationale Ziele setzen, wie sie die Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen.
Ursula von der Leyen hat heute ihre Klimaziele vorgestellt und Paul Vorreiter berichtete darüber. Herzlichen Dank nach Brüssel. Wie der Klimaschutz schließlich umgesetzt wird, das entscheidet sich auch vor Ort, zum Beispiel in Saarbrücken. Dort konkurriert dieses Ziel mit dem Anspruch, Gastwirten durch die Corona-Pandemie zu helfen. Heizpilze sind eigentlich als Energieverschwender verpönt, doch sie bieten die Möglichkeit, die Saison der Außengastronomie zu verlängern und der Kundschaft deutlich mehr Abstand voneinander zu ermöglichen. Viele Gastwirte möchten sie deshalb aufstellen und in der Landeshauptstadt des Saarlandes gibt es jetzt die Diskussion, inwieweit dies ermöglicht werden sollte. Gestern beriet der Saarbrücker Stadtrat darüber. Tonja Koch hat für uns dabei zugehört.
Dem Stadtrat lagen gleich zwei Anträge vor, wie die Gastronomie für den bevorstehenden Winter gestärkt werden kann. Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ein Pro für die Heizpilze gab es von der SPD und ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sascha Haas.
Wir haben seit 2011 das Verbot der Heizpilze in Saarbrücken und wollen das jetzt für diese Saison aussetzen.
Ein Kontra hingegen von den Grünen, die über Heizpilze am liebsten überhaupt nicht diskutieren wollten. Und zwar aus zwei Gründen, sagt Margret Bervian.
Wir als Grüne sind gegen die gasbetriebenen Heizpilze immer schon gewesen, weil der CO2-Ausstoß ist, wenn dieser Pilz lange Zeit läuft, genauso wie ein PKW, der den ganzen Tag läuft. Und da sind wir natürlich aus klimapolitischen Gründen dagegen.
Überdies würde eine zeitweilige Aufweichung des geltenden städtischen Verbotes gasbetriebener Heizpilze auf öffentlichen Flächen nicht allen Gastronomiebetrieben zugutekommen. Dadurch würden nur die begünstigt, die über geeignete Außenflächen verfügten oder denen die Stadt solche Flächen während Corona zur Verfügung gestellt hat. Eine Debatte über die klimaschädlichen Strahler sei von daher nicht geeignet, die Situation der Gastronomen in der nahenden kalten Jahreszeit zu entspannen.
Denn wir glauben, dass alle Gastronomiebetriebe hier eine sehr nachhaltige und langfristige Unterstützung benötigen.
Die Grünen plädierten stattdessen für einen runden Tisch unter Beteiligung des Landes, der Stadt und der Gastronomie. Darauf hat sich die Mehrheit des Saarbrücker Stadtrates mit den Stimmen von CDU, FDP und Grünen verständigt. Sehr zum Leidwesen des saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes, der dadurch das Problem auf die lange Bank geschoben sieht. Frank Horath, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Saarland.
Runde Tische haben unter anderem die Eigenschaft, dass es oftmals sehr lange dauert, bis Ergebnisse gefunden werden, die dann auch noch umgesetzt werden.
Die Zeit habe das zum Teil in seiner Existenz bedrohte Gastgewerbe nicht, auch wenn nicht allen Betrieben mit Heizpilzen geholfen werden könne. Eine einheitliche Position dazu ist in den Reihen der Gastronomen ohnehin nur schwer zu erzielen, weil die Ausgangslagen zu unterschiedlich sind. Nikolas Spröder, Betreiber einer Gaststätte in der Saarbrücker Innenstadt.
Weil wir im Winter keinen Betrieb draußen anstreben, hilft uns das nicht, aber es ist so schön, wenn es anderen hilft. Deswegen ist es in Ordnung.
Ohnehin dürfe die Debatte darum, wie Gaststätten in der dunklen Jahreszeit unter die Arme gegriffen werden kann, nicht auf eine Diskussion um Heizpilze verengt werden, sagt Dehoga-Vertreter Horath.
Es geht generell darum, den Gastronomen Möglichkeiten einzuräumen, unbürokratisch Maßnahmen zu ergreifen. Das können auch andere Beheizarten sein, das können Windschutzeinrichtungen sein, das können kleine Pavillons sein, aber bitte mit erleichterten Bedingungen, nicht mit dem Zentimetermaß nachmessen, ob es 3 Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts steht.
Welche Satzungen auch immer erlassen werden in Saarbrücken und anderswo, es wird wohl ein Flickenteppich bleiben. In Berlin sind die Strahler noch auf der Verbotsliste, in Stuttgart sollen sie für einen begrenzten Zeitraum erlaubt werden, in Potsdam und Frankfurt sind sie das ohnehin, um nur einige Beispiele zu nennen.
Ein Beitrag von Tonja Koch. 20 Ziele zu erreichen bis zum Jahr 2020. Der Anspruch, den sich die Staatengemeinschaft vor 10 Jahren in Bezug auf die Artenvielfalt gestellt hatte, war zumindest von den Zahlen her leicht zu merken. Doch auch wenn die Zahlen leicht zu merken waren, das heißt nicht, dass die Ziele auch umgesetzt werden. Deshalb, gestern hat der Weltrat für Biodiversität Bilanz gezogen, Corona-bedingt nicht wie ursprünglich geplant auf einer Konferenz in China, sondern bei den Vereinten Nationen in New York. Peter Mücke berichtet.
Vor 10 Jahren hatten sich 150 Nationen auf Ziele verständigt, um die Natur besser zu schützen und die Artenvielfalt auf der Welt zu erhalten. Elizabeth Mramer, die Generalsekretärin der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt, bei der Vorstellung des Global Diversity Outlook.
These actions have had meaningful impact.
Diese Ziele und Vereinbarungen hatten einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Artenvielfalt. Die Welt wäre in einem schlechteren Zustand ohne diese Vorgaben. Aber ich muss auch brutal ehrlich sein, wir haben die meisten Ziele nicht erreicht und wir sind nicht auf dem Kurs, die langfristigen Ziele für 2050 zu erreichen.
To reach the 25th vision for biodiversity.
Nur 6 der 20 Ziele sind erreicht worden und auch das nur zum Teil. Besonders sensible Lebensräume wie Korallenriffe seien stärker bedroht als je zuvor. Es drohe ein ökologischer Kollaps. Der Eingriff des Menschen in die Natur habe immer verheerendere Konsequenzen, sagt Inga Andersen, die Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.
From COVID-19 to
Von der Corona-Pandemie über massive Waldbrände, Überschwemmungen, schmelzende Gletscher bis hin zu Hitzewellen. Dieses Versagen, die Natur besser zu schützen, hat sehr reale Folgen. Wir können es uns nicht länger leisten, die Natur links liegen zu lassen. Grund für die Entwicklung sind demnach unter anderem die intensive Land- und Forstwirtschaft sowie die vielerorts massive Überfischung der Meere. Hinzu kommen die Zerstörung von Lebensraum, die Einführung fremder Arten in vielen Regionen und die Auswirkungen der Klimakrise. Es sei jetzt an der Zeit, gegenzusteuern, sagt Andersen. Das sei im Interesse aller Menschen und auch der Wirtschaft, sagt sie. Wir haben heute ein viel größeres Wissen darüber, was der Verlust der Natur auch für unsere Gesundheit und für unser Klima bedeutet. Die Wirtschaft kann es sich nicht länger leisten, zu ignorieren, dass der Verlust von Artenvielfalt auch Verlust von Produktivität bedeutet. Ein Mitautor der Studie, der stellvertretende Exekutivdirektor der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt, David Cooper, weist auch noch einmal deutlich auf den Zusammenhang zwischen dem Eingriff des Menschen in die Natur und der Entstehung von Seuchen hin. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Zerstörung von Ökosystemen auch die Entwicklung von Seuchen und Pandemien begünstigt, wie solche, unter der wir gerade leiden.
suffering from.
Die Corona-Pandemie ist auch verantwortlich dafür, dass der UN-Bericht nicht wie geplant bei einer Konferenz in China vorgestellt werden kann, bei der eigentlich die Ziele für die kommenden 10 Jahre festgeschrieben werden sollten. Die Veranstaltung musste auf Frühjahr kommenden Jahres verschoben werden. Doch die Pandemie könnte auch eine Chance sein, hofft Inga Andersen.
As we seek to reboot economic.
Wenn wir jetzt die Wirtschaft wieder hochfahren nach der Corona-Krise, wird viel davon abhängen, wie wir die Prioritäten setzen. Entweder schützen wir Mensch und Natur im Interesse der kommenden Generationen besser, oder wir gehen weiter auf dem grauen Pfad, der uns das Leid von heute gebracht hat.
Peter Mücke berichtete. Für Obstbäume im eigenen Garten braucht man einigen Platz, jedenfalls mehr als viele Reihenhausgärten zu bieten haben, von Etagenwohnungen natürlich ganz zu schweigen. Doch mancherorts tun sich ganz neue Möglichkeiten auf, zum Beispiel in Ingelheim am Rhein. Dort pflanzte ein Obstbauer mit Hilfe von Crowdfunding und Baumpatenschaften Apfelbäume direkt für die Endkundschaft. Das hat viele Vorteile, unter anderem ein Gemeinschaftsgefühl bei der Ernte. Die hat jetzt begonnen und viele Paten sind mit Begeisterung dabei, eigene Äpfel zu pflücken. Anke Petermann hat die Plantage besucht.
Patrick Hammer findet seinen Apfelbaum unter mehr als 400 anderen auf Anhieb. Reihe 3 ganz hinten. Die Position hat er ausgesucht, weil hinter der kleinen Plantage ein Radweg verläuft. Von dort kann er seinen Baum beim Vorbeiradeln sehen. Hammer hat sich für die Sorte Reglindis entschieden.
Ein sportlicher Apfel, nicht so sauer, nicht so süß.
Das mögen die Hammers. Deshalb hat der Familienvater gleich noch eine weitere 2-Jahres-Patenschaft erworben und seinem Bruder geschenkt. Obstbauer Markus Kirn sagt über das Grundpaket:
Also für die ersten 2 Jahre bezahlt man 75 Euro und eine Verlängerung ist dann immer etwas günstiger pro Jahr gerechnet.
Apfelsorten wie Reglindis sind frost- und pilzresistent. Das war dem Ingelheimer Landwirt wichtig. Die gegen Schorf und Mehltau widerstandsfähigen Sorten kommen aus der Züchtungsforschung in Dresden-Pillnitz.
Die schon seit über 30 Jahren Äpfel mit Resistenzen gegen die wichtigsten Krankheiten entwickelt. Und die haben eigentlich ein paar tolle Sorten hier entwickelt. Hier jetzt die Reglindis, nebendran die Hilde. Ein richtig säurebetonter Apfel. Also im Herbst kriegt die mal eine ganz tolle Streifung, so eine rot-grüne Streifung. Das sieht auch aus wie bei Oma dann im Garten.
Die Apfelbaumpaten mögen es eher naturbelassen, hat Markus Kirn herausgefunden. Deshalb verzichtet er im sogenannten Ingelbaumfeld weitgehend auf Pestizide. Auch mit den weiteren Sorten Revena und Topas funktioniert das. Dafür müssen die Paten aber in Kauf nehmen, dass nicht jeder Apfel makellos ist. Markus Kirn hebt einen auf mit Loch.
Da war halt ein Apfelwickler da.
Ein Nachtfalter, der Eier abgelegt hat. Wenn die Raupe heranwächst, wird der Apfel von innen braun.
Im Geschäft wird das so nicht gekauft, wenn er das Loch hat. Aber den Nutzen für die Paten als Apfelsaft oder jetzt mal zu Hause zu essen, da hat er auf jeden Fall noch. Und darum können wir da auch manche Sachen weglassen. Was jetzt der normale Apfelhändler halt nicht machen kann, weil die Kunden wollen, wenn sie Geld bezahlen müssen, dann wollen sie halt perfekte Äpfel haben.
Auch an den beiden Bäumen der Familie Hammer hängen ein paar Wurmstichige. Manche fangen an zu faulen. Der Baumpate zuckt die Schultern.
Das ist halt Natur- und Scheuobstwiese. Ne? Finde ich auch gut, dass er nicht so viel spritzt und trotzdem so viel dranhängt.
Dafür, dass die Bäume trotz anhaltender Trockenheit üppig tragen, sorgt Apfelbauer Kirn mit Tröpfchenbewässerung aus dünnen schwarzen Schläuchen in jeder Reihe. Ohne die Möglichkeit zu bewässern, hätte Kirn das neue Stück Ingelheimer Kulturlandschaft nicht angelegt. Allerdings sollen die 1,50 bis 2 Meter großen Bäume noch doppelt so hoch wachsen.
Die Profianlagen bei den Äpfeln, die hat man ja eher gerne klein, dass man da auch vom Boden aus noch alles pflücken kann. Hier ist uns eigentlich wichtig, dass der Baum alleine stehen kann und dass er halt auch kein Gerüst braucht und dass er auch mal irgendwann ohne Wasser auskommt. Die Wurzel wird dann nachher auch 4-5 Meter groß sein. Hier haben wir einfach bei der Baumschule eine größere Wurzel bestellt.
All das erklärt der Ingelheimer Obstbauer den Baumpaten, wenn er sie einlädt. Zum Baumschnitt im Frühjahr, zum Ausdünnen im Juni und in diesen Tagen zur Ernte. Wer an den Erntewochenenden keine Zeit hat, kann jederzeit auch allein aufs Feld. Doch viele Paten schätzen die gemeinsamen Arbeitseinsätze, hat Kirn festgestellt, auch um sich zu informieren über die Herausforderungen des Obstanbaus, Corona-Abstände einzuhalten. Auf dem weitläufigen Ingelbaumfeld zum Glück kein Problem.
Die Paten wollen auch immer wieder viele Tipps haben für ihre Bäume im Garten. Also es ist ein Geben und Nehmen, einfach eine schöne Gemeinschaft.
Ein Beitrag von Anke Petermann. Die Sendung Marktplatz beschäftigt dich morgen übrigens knapp 1,5 Stunden lang mit Äpfeln, hier im Deutschlandfunk ab 10.08 Uhr mit Susanne Kuhlmann am Mikrofon.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn die Bahn mehr als eine Stunde Verspätung hat, bekommen die Fahrgäste einen Teil des Geldes zurück. Ähnliche Regeln gibt es auch bei Flugverspätungen. Aber was gilt eigentlich in der Straßenbahn oder im Bus? Zumindest im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es auch hier eine Mobilitätsgarantie. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Was im Fernverkehr seit langem gilt, gibt es in Nordrhein-Westfalen auch für den Nahverkehr mit Bussen und Bahnen. Eine Mobilitätsgarantie. Sie greift dann, wenn Bahn oder Bus ausfallen oder sie mindestens 20 Minuten Verspätung haben. Dann können Kunden auf IC, EC oder ICE umsteigen, einen Sharing-Dienst nutzen oder ein Taxi rufen. Der Umfang der Garantie ist allerdings weniger großzügig als im Fernverkehr. Beatrix Kaschel arbeitet für die Schlichtungsstelle Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen.
Wenn die Bahn pünktlich ist, der Bus danach aber 20 Minuten Verspätung hat, liegt kein Fall der Mobilitätsgarantie vor.
Und das ist die Krux an der Garantie. Nur eine Verspätung an der Starthaltestelle zählt. Dauert die Fahrt zum Beispiel länger als üblich, weil die Bahn sich während der Fahrt verspätet, haben Kunden Pech gehabt. Wichtig, die Verspätung müssen sie dokumentieren. Der Erstattungsantrag muss binnen 14 Tagen beim betreffenden Verkehrsunternehmen NRW eingereicht werden. Kunden müssen aber in Vorleistung treten und die Kosten für Taxi oder ICE beispielsweise vorstrecken.
Probleme hinsichtlich der Erstattung im Rahmen der Mobilitätsgarantie NRW gibt es immer dann, wenn die eingereichten Unterlagen nicht vollständig sind. Außerdem kommt es immer mal wieder vor, dass strittig ist, ob das Verkehrsmittel pünktlich abgefahren ist.
Eine Taxiquittung muss Datum, Uhrzeit, Geldbetrag, Fahrstrecke und Namen des Fahrgastes enthalten. Nutzen mehrere Menschen das Taxi, muss der jeweilige Anteil an den Gesamtkosten aufgeführt werden. Bei einem Fernverkehrsticket der Deutschen Bahn muss der Fahrpreis aufgedruckt sein. Die Verkehrsunternehmen gleichen eine gemeldete Verspätung mit ihren Unterlagen und Fahrprotokollen ab. Kunden sollten sich aber für einen möglichen Streitfall absichern. Beatrix Kaschel.
Da der Fahrgast in der Regel nur schlecht beweisen kann, wann das Verkehrsmittel genau abgefahren ist, empfehlen wir, die Displays zu fotografieren, sich Zeugen zu suchen oder sich in Bahnhöfen einen Beleg über die verspätete Abfahrtzeit ausstellen zu lassen.
Einige wenige Verkehrsbetriebe in NRW beteiligen sich nicht an der Mobilitätsgarantie. Diese sind auf den Seiten der Schlichtungsstelle Nahverkehr aufgeführt. Übrigens haben Mitfahrer auch einen Anspruch auf Erstattung, auch wenn sie das Ticket gratis mitnutzen.
Bei der Nutzung von Taxi- oder Sharing-Diensten kommt es für die Höhe der Erstattung auf die Uhrzeit der planmäßigen Abfahrt an. Tagsüber zwischen 5 und 20 Uhr beträgt die Erstattungsobergrenze 30 Euro. In der Zeit von 20 bis 5 Uhr beträgt sie 60 Euro pro Person.
Sollten Kunden ein Handyticket gekauft haben, ist die Erstattung etwas komplizierter. Hierzu müssen sie die Abbuchung der Kosten für das Handyticket ausdrucken. Dazu gibt es in der Regel eine Funktion im jeweiligen Smartphone. Dieser Ausdruck muss dann dem Erstattungsbeleg beigefügt werden.
Ausschlussgründe der Mobilitätsgarantie sind Streiks, Unwetter, Naturgewalten und Bombendrohungen, bei denen die Mobilitätsgarantie NRW nicht zur Anwendung kommt.
Achtung, Kunden haben außerdem keinen Anspruch auf die Mobilitätsgarantie, wenn der Bus zu voll ist und der Fahrer sich weigert, sie mitzunehmen.
Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Silvia Engels am Mikrofon. Und auch da geht es unter anderem um die Lage der Europäischen Union.